cool. Schön, euch zu sehen. Hallo. Wie cool, dass ihr sogar vor der Kamera geklatscht habt, als ich nach oben gekommen bin. Richtig stark zu sehen. Ihr könnt mich gut hören? Ja. Sehr, sehr schön. Schön, hier zu sein. Ich kann mich noch erinnern, ungefähr vor einem Jahr war ich, im Juli vor einem Jahr war ich hier. Ich habe euch davon erzählt, was wir alles geplant haben für das kommende Jahr. Das war kurz vor meiner Hochzeit, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Genau. Ja, oder? Und ich habe gesagt, ich werde heiraten. Sie hat ja gesagt. Oh, es hat funktioniert. Dann habe ich davon erzählt, dass wir ein Credo-College starten. Da haben wir jetzt das erste Jahr hinter uns. Wir haben 15 Vollzeitstudenten gehabt, die mit am Start waren, die wir ein Jahr ausbilden konnten. Das sind junge Leiter aus verschiedenen Kirchen hier aus NRW, die jetzt ein Jahr einfach mit dabei waren in der Kirche, praktisch ausgebildet wurden, dann von Dienstag bis Freitag jeden Tag Unterricht hatten. Ich durfte ein Neues Testament unterrichten. Das war richtig cool. Und da haben wir ein Jahr jetzt Leute ausgebildet. Und jetzt in zwei Wochen schicken wir sie zurück in ihre Kirche. Und dort werden sie richtig Gas geben. Und das ist cool einfach zu sehen, wie, ich habe euch auch eine Folie mitgenommen vom College. Wenn ihr das mal kurz zeigen könntet. Da steht Credo College drauf. Und das ist cool zu sehen, wie Punkte, die wir uns vorgenommen haben, wo wir gesagt haben, hey, da dafür arbeiten wir, da träumen wir, wie Gott da echt Segen geschenkt hat. Und 15 Leute wirklich jetzt on fire sind und sagen, lass uns die Welt verändern, lass uns Unterschied machen, lass uns unsere Berufung leben, lass uns unsere Stadt verändern. Und die plötzlich eine Leidenschaft haben, weil sie sagen, ich glaube, Gott kann mich gebrauchen. Und jeder von uns wird das gleich unterschreiben und sagen, ja, natürlich, Gott kann mich gebrauchen. Aber was passiert, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, diesen Gedanken mal zulässt und sagt, was ist, wenn Gott mich wirklich gebrauchen möchte? Was ist, wenn ich wirklich mich drauf stelle und sage, Gott, ich glaube wirklich, du möchtest mich gebrauchen und ich gehe all in mit dir. Das ist so cool zu sehen. Das Credo College ist echt der Hammer. Wenn junge Leute hier am Start sind, die das auch vielleicht hören, im kommenden Jahr starten wir das nächste Schuljahr. Kannst gerne mit dabei sein. Auch in Verbindung mit der Kirche hier, wo du dann eben hier deine praktische Unterstützung reingibst und gleichzeitig dort ausgebildet wirst. Das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Möchte ich auf jeden Fall Werbung machen. Das wollte ich aber sagen, weil ich vor einem Jahr noch gesagt habe, was wir alles Schönes vorbereitet haben. Und Anfang des Jahres im Januar haben wir am Campus Solingen, ich bin Campuspastor am Campus Solingen, das ist die Nachbarstadt von Wuppertal. Wir haben mehrere Standorte als Credo-Kirche, also Wuppertal 2, Solingen 1, dann in Hamm, das ist noch ein Stückchen südlich, dort ein. In Helsinki haben wir letztes Jahr gestartet und so kommen wir aus einer Phase, Finnland, ja doch, Helsinki, ist richtig, oder? Ja. Und so kommen wir aus einer Phase, wo wir ganz große Träume hatten oder haben immer noch und groß geträumt haben, was kann alles passieren? Und ich weiß noch, im Januar dieses Jahres standen wir da und haben gesagt, was kann alles passieren in diesem kommenden Jahr? Und in Solingen, wir haben Pläne gemacht, was wir alles aufbauen wollen und starten wollen und Strukturen ein bisschen anpassen wollen und Leiter aussenden wollen. Und beim Credo College haben wir Pläne gehabt und dann kam alles ganz anders. Und alles kommt anders und wir merken plötzlich, wir dürfen uns nicht mehr treffen. Und ihr habt so schön hier, ihr habt wieder Gottesdienste. Bei uns ist es leider so, in der Credo-Kirche, wir haben bis zum 16. August keine Gottesdienste. Das heißt, erstmal noch die nächsten zwei Monate werden wir in Kleingruppen sein, werden wir Gebetsveranstaltungen machen. Aber das hier so in der Form wird nicht mehr sein. Einfach weil es durch die Größe schwer möglich wäre. Das ist ein bisschen herausfordernd, aber dann ist so stark drin zu sehen. Es kommt anders, als wir es denken, aber unser Gott bleibt der gleiche. Sein Auftrag bleibt der gleiche. Geht in alle Welt, macht alle Menschen zu Jüngern, macht deinen Nachbar zu Jünger, macht deinen Arbeitskollegen zu mein Jünger. Sein Auftrag bleibt der gleiche. Und wie cool ist es, dass wir wissen dürfen, dort, wo Gott einen Auftrag gibt, dort befähigt er uns. Das heißt, in der Phase jetzt, wann wir plötzlich, ich kann mich noch erinnern, im Februar so, oh, wie soll man das machen? Oder Anfang März. Und dann aber sich in Erinnerung zu rufen, ja, es läuft anders, als ich gedacht habe. Ja, es ist ganz anders. Und ja, ich wünsche mir das überhaupt nicht so. Und ich bin überfordert und ich komme nicht damit klar. Und alles, was ich bisher gelernt habe, kann ich nicht mehr anwenden. Aber der Auftrag bleibt der gleiche. Mein Gott bleibt der gleiche. Und wo er mich beauftragt, wird er mich auch befähigen. Wie stark ist es, auf der Grundlage zu sein und zu wissen, ich werde weiterhin meine Leute einladen. Ich werde weiterhin für sie beten. Ich werde weiterhin mein Bestes geben, denn ich weiß, mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Wie stark, das so zu so unterwegs zu sein, auf dieser Grundlage zu stehen, wie stark, dass ihr da auch so unterwegs seid. Ich habe gerade eben schon in der letzten halben Stunde mit ein paar Leuten sprechen können, also eine halbe Stunde, bevor der Gottesdienst gestartet ist, und ich habe richtig gute Nachrichten gehört, wo ich echt gehört habe, es läuft gut bei euch. Hey, ihr macht einen guten Job. Die Kleingruppen laufen weiter. Der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, er ist nicht auf Pause gedrückt, er geht weiter. So stark, das zu hören. Und deswegen freut es mich umso mehr, hier zu sein und einfach diese Luft ein bisschen zu schnuppern, wieder einen Gottesdienst zu erleben. Echt, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich bin in der Credo-Kirche für den Punkt Follow-up zuständig. Das ist eine der Hauptaufgaben von mir. Das heißt, das ist so der Bereich, wo wir uns überlegen, wenn jemand Jesus kennenlernt, also erstmal, wie kommt er in die Kirche, wie haben wir einen Welcome vorbereitet, also wie kommt man rein, und dann aber auch, wie wollen wir Menschen helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Also in christlichen Kreisen heißt das Jüngerschaft. Wie wollen wir helfen, dass Menschen Jesus ähnlich werden, dass sie in der Kraft leben, was Gott gibt. Ist ja quasi so, wenn jemand Christ wird, ist es so, alles wird neu. Alles verändert sich. Und theologisch haben wir da ganz viele Begriffe wie, du bist gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt, wie es im Epheserbrief heißt. Du hast alle möglichen Segnungen, du hast alles neu. Das Alte ist vergangen, der alte Mensch ist gestorben, das Neue ist zum Leben gekommen. Wenn ich da zum Glauben komme, habe ich erstmal keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Und genau, das ist eine meiner Hauptaufgaben, einfach zu überlegen als Credo-Kirche, wie können Leute Jesus ähnlicher werden. Und das macht total Spaß. Und da habe ich heute auch eine Predigt mitgenommen, die mir so ein bisschen hilft, ein Verständnis dafür zu bekommen. Wie können Menschen Jesus ähnlicher werden? Und ich habe euch eine Geschichte mitgenommen, wo eines der stärksten Wunder überhaupt passiert. Ein Wunder, wo ein Toter zum Leben kommt. Wir lesen das in Johannes 11, Vers 1. Da lesen wir, Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Also wir lesen, es gibt Lazarus und er ist krank geworden. Und er hat zwei Schwestern, Martha, Maria und dann Lazarus in der Reihenfolge. Martha die Älteste, Maria die Zweitälteste und Lazarus der Jüngste. Und das Problem war, oder was heißt Problem? Wir lesen ganz viel, dass Martha und Maria gesprochen haben in der Bibel. Über Lazarus lesen wir kein einziges Wort. Er war der Jüngere von zwei Geschwistern, wir lesen nichts von ihm. Und dann lesen wir, dass Martha und Maria ein Problem haben, denn ihr Bruder wird krank. Und jeder, der den Beschützerinstinkt einer Schwester kennt, einer großen Schwester, der weiß, für meinen jungen Bruder mache ich alles. Für den werde ich jetzt alles machen, ich werde alles möglich machen. Wenn er krank ist, auch noch todkrank, wenn er im Sterben liegt, ich werde Himmel und Erde bewegen für meinen kleinen Bruder. Und jetzt ist so die Frage, was machen wir, was machst du, wenn du ein großes Problem hast? Mal angenommen, dein Kind, wenn du Mama bist, wird stark krank. Deine Katze geht verloren, wenn du eine Katze hast. Dein Hund geht verloren. Du hast ein dickes Problem in deiner Schule, in deiner Arbeitsstelle, mit deinen Nachbarn. Was machen wir, wenn wir ein dickes Problem haben? Wenn wir ein Problem haben, zeigt sich ganz oft, wie ist die Beziehung zu dem, von dem ich ein Problem, von dem ich Hilfe erwarte. Und ich bin sicher, Maria und Martha haben nicht einfach gesagt, oh, wir brauchen Hilfe, lass mal irgendwas sagen, Hauptsache Jesus kommt. Ich habe das ganz oft, dass ich einfach viel sage und dann im Nachhinein merke, oh, Mist, hat nicht so viel Sinn ergeben. In dem Fall war es so, die haben gewusst, wir schicken jetzt einen Boten zu Jesus, er ist in der Nähe, er kann kommen. Und jedes Wort, was wir diesem Boten mitgeben, werden wir uns überlegen. Wir werden es nicht dem Zufall überlassen, sondern wir wollen jedes Wort mitgeben. Und uns ganz genau überlegen, was können wir sagen, dass Jesus so richtig aus den Füßen, aus den Schuhen rausgehoben wird, alles stehen und liegen lässt, sofort zu uns kommt, weil es ihm so wichtig ist. Und wie man jetzt bittet, zeigt, welche Beziehung man hat. Zum König würde ich sagen, hey komm, ich bin doch dein treuer Diener, ich habe so viel für dich gemacht, ich bin so ein guter Diener, deswegen komm doch. Wenn ich wie du jetzt zu Gott bitten würdest, wenn du ein dickes Problem hast, wie dein Gebet aussehen würde. Was wir hier sehen, ist beeindruckend, wir lesen es in Johannes 11, Vers 3, die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, Jesus, der, den du lieb hast, ist krank. Jesus, kümmere dich um uns, kümmere dich um mich, denn der, den du lieb hast, hat ein Problem. Der, den du lieb hast, der ist krank. Jetzt sehen wir ganz viel von der Beziehung. Denn ich hätte auch aufzählen können, was ich alle für dich gemacht habe, mein Gott. Guck mal, ich bin so der gute Diener. Ich habe so viel vorzuweisen. Aber wir sehen hier einfach nur, der, den du liebst, der ist krank. Martha und Maria haben etwas verstanden, was unglaublich wertvoll ist für uns, wenn wir das so heute verstehen. Sie haben verstanden, es geht nicht darum, wer ich bin. Es geht nicht darum, wie stark ich meinen Gott liebe. Es geht nicht darum, wie sehr ich einen Einsatz gebe für meinen Gott, was ich alles gemacht habe für meinen Gott. Es geht gar nicht so sehr um mich, was ich gemacht habe. Es geht einfach darum, dass er mich liebt. Es geht darum, dass er zu mir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Es geht darum, dass er mich mag. Und das ist die Grundlage, auf der ich zu Gott kommen kann und sagen kann, der, den du liebst, hat ein Problem. Wie wäre das, wenn du das mal, wenn du kurz an dein Problem denkst, an das, was du, wo du denkst, boah, da brauche ich echt eine Veränderung, und dann dir kurz überlegst, wie du das zu deinem Gott bringen kannst. Jesus, der, den du liebst, dein Lieblingskind, es hat ein Problem, kümmere dich um mich. Diese Nachricht schicken Martha und Maria zu Jesus. Und was dann passiert, ist natürlich ja erstmal beeindruckend, denn Jesus lässt nicht alle stehen und liegen, sondern er kommt erst einige Tage später. Es dauert ein bisschen, bis Jesus kommt. Und dann lesen wir in Vers 17, als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage begraben war. Es war doch der, den Jesus liebt. Jesus hat doch gesagt, er liebt ihn. Jesus hat doch gesagt, er kümmert sich um ihn. Und dann kommt Jesus zu spät und 4 Tage liegt Lazarus im Grab. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Leiche gesehen hat, die 4 Tage schon im Grab liegt. Ich noch nicht, bin ich auch froh drum. Ich gucke im Moment bei Netflix Bones, wenn das jemand kennt. Da sieht man manchmal, wie Leichen aussehen nach 4 Tagen. Auf jeden Fall hat die Leiche gestunken. Und sie sah nicht mehr gut aus, sie sah eklig aus. Das war nicht mehr schön. Es war ein Verwesungsgeruch da. Man könnte meinen, Jesus ist zu spät gekommen. Man könnte meinen, Jesus, was hast du gemacht? Wieso hast du das zugelassen? Und das ist die äußere Sicht. Wenn man aber die Geschichte weiterliest, merkt man, Jesus ist gerade dabei, das Größte, das Stärkste, das Krasseste Wunder überhaupt zu machen und etwas zu bewirken, was, ja, was für alle Zeit Geschichte schreiben wird. Jesus ist dabei, ein Wunder zu schreiben, und für uns fühlt sich's an, als wäre es einfach nur ein Fehler, als wäre Jesus einfach nur zu spät. Und dann lesen wir in Vers 43. Jesus lässt sich nicht von dem Gestank ablenken, er lässt sich nicht zurückhalten, er lässt sich nicht davon abhalten, dass schon Steine davor gerollt waren und alle gesagt haben, der ist eh schon tot, was willst du noch? Jesus lässt sich nicht abhalten, er geht dann hin und sagt, mach den Grabstein weg. Und dann lesen wir in Vers 43. Dann rief er, Jesus, ganz laut, Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt. Und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, fordert Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Was passiert hier? Ein Wunder, dass Lazarus, der tot war, wieder zum Leben zurückkommt. Ein Wunder, ein Toter, der 4 Tage tot ist, kommt wieder zum Leben. Ein Toter, der schon am Verwesen war, kommt zum Leben. Eines der stärksten Wunder überhaupt. Und hier passiert etwas, was Menschen noch nie erlebt haben. Noch nie ist das passiert im Vorfeld, dass jemand so lange tot war und dann wieder zum Leben zurückgekommen ist. Ich muss mir das so vorstellen, oder ich stelle mir das vor, wie das ein echt starker Moment war für alle Beteiligten und alle so im Staunen waren und geguckt haben, was passiert hier? Und dann lesen wir, Lazarus kommt nicht einfach so raus, sondern er kommt heraus, eingewickelt in seinen Grabtüchern. Jetzt muss man ist ganz wichtig zu wissen, damals haben sie so ein anderes Bestattungssystem gehabt wie heute. Es gab keinen Sarg, wo man einfach schön reingepackt wurde. Es gab Grabtücher, wo man eingewickelt wurde. Man wurde eingewickelt und das waren nicht nur Tücher, sondern die wurden fast ineinander verklebt. Das war wie so eine Mumie, kann man sich vorstellen. Das waren Tücher, die rumgewickelt wurden und dann ineinander verklebt wurden. Da kann man nicht einfach so rausgehen. Ich stelle mir das so vor, dass das erstmal die ganze Situation komisch war. Ich meine, 4 Tage Toter kommen nach vorne. Alle sind sowieso schon erschrocken. Und dann kommt der nach vorne, eingewickelt in eine Mumie und kommt wahrscheinlich so nach vorne als Mumie. Und alle gucken ihn an und denken sich, das hat Potenzial für einen Horrorfilm. Das hat Potenzial, jedem kleinen Kind Angst zu machen. Es ist beängstigend und gleichzeitig ist es das stärkste Wunder, was die Menschen bis dahin erlebt haben. Und das, was dann so beeindruckend ist, was dann passiert, Der Mann kommt mit den Grabtüchern raus und Jesus nimmt sie ihm nicht ab. Jesus geht nicht hin und sagt, oh komm, Lazarus, endlich bist du wieder da. Tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin, aber jetzt mache ich erstmal die Grabtücher weg. Das sagt Jesus nicht. Er fordert die anwesenden Menschen auf, ihm die Tücher abzunehmen. Hey, du hast ein Wunder erlebt, geh hin und nimm du ihm die Tücher ab. Du hast ein Wunder erlebt, geh hin und mach ihn frei. Lazarus kommt heraus. Er war tot, er ist lebendig geworden, er hat Leben bekommen, aber er kommt heraus, umwickelt mit dem vom alten Leben. Das alte Leben, der alte Tod, das, was er im Tod hatte, war immer noch prägend, hat immer noch Einfluss gehabt, starken Einfluss auf sein zukünftiges Leben. Er konnte nicht laufen, er konnte so gehen. Was wir hier sehen ist, Lazarus hat ein Wunder erlebt, hat ein neues Leben bekommen, aber das alte Leben hat ihn umwickelt, hat Einfluss auf sein Leben gehabt. Ich habe euch mal ein Bild mitgenommen, vielleicht kannst du das Bild mal zeigen vom Löwen und der Zebra. Seht ihr es? Nee, noch nicht? Okay, perfekt. Ein Löwe und ein Zebra, ich habe euch ein Bild mitgenommen. Und zwar lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 22, wie Paulus den Befehl gibt an Timotheus, wie kannst du als Christ unterwegs sein? Folge Jesus nach, indem du der Sünde fliehst und Jesus nachjagst, seiner Gerechtigkeit nachjagst, seinen Frieden nachjagst. So sieht ein christliches Leben aus in den Augen von Paulus. So können wir uns ein christliches Leben vorstellen. Jage nach und fliehe. Wer ein bisschen nachdenkt, weiß, für beides muss man richtig fit unterwegs sein. Muss man laufen können, muss man schnell sein. Das Zebra macht keine Späße, sondern es läuft weg, wenn der Löwe kommt. Der Löwe muss manchmal durch einen Fluss durchschwimmen, der muss manchmal komische Sachen machen, die er eigentlich nicht machen möchte, aber er macht das, denn er hat die Beute im Visier. Er jagt nach. Und diese zwei Bilder, ich habe einfach den Löwe und das Zebra mal genommen, um Jagen und Fliehen deutlich zu machen, dazu fordert uns Paulus auf im 2. Timotheus 2, Vers 22, wo er sagt, so soll dein christliches Leben aussehen. Und jetzt stellen wir uns mal diesen Lazarus vor, wie er rauskommt. Gott hat ein Wunder gemacht in seinem Leben, aber er kommt raus und ist in den alten Tüchern eingewickelt. Das Alte nimmt Jesus nicht von ihm. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, von einer Skala von 1 bis 10, wie herausfordernd ist es für Jesus, einen Toten zum Leben zu bringen? Welche Art von Wunder ist das? Wunder 1 ist so eine Kleinigkeit, Wunder 10 ist das Krasseste überhaupt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall eine 11. Oh ja, das ist ein Wunder, was noch nie passiert ist bis dahin. Jesus hat ein Wunder gemacht und hat ihn zum Leben gebracht. Welches Wunder wäre es, ihm die alten Sachen abzunehmen? Vielleicht eine 1, oder? Wenn überhaupt, vielleicht ist es gar nicht mal ein Wunder, vielleicht ist es einfach nur Arbeit. Vielleicht ist es einfach nur ein Investment, ein Zeitinvestment. Vielleicht ist es einfach nur eklig. Ich glaube, es ist richtig eklig. Ich meine, der war 4 Tage, war ein Toter drin. Vielleicht ist es richtig eklig. Und obwohl es auf einer Skala von 1 bis 10 eigentlich eine Kleinigkeit ist zu dem, was Gott eigentlich gemacht hat, ist es dennoch das Entscheidende. Mit das Entscheidende. Neues Leben zu geben, kann nur Jesus. Nur Jesus kann Menschen retten. Nur Jesus kann Menschen Leben im Überfluss geben. Hoffnung geben. Nur Jesus kann das machen. Aber das Entscheidende, was unsere Aufgabe dran ist, wo Jesus sagt, das mache ich nicht. Dazu gebe ich euch den Auftrag. Macht ihr ihn frei. Das ist das, was Menschen befähigt, wie wir diesen Löwen und dieses Zebra gesehen haben, Jesus hinterher zu laufen, ihm ähnlicher zu werden, in dem neuen Leben zu leben, was Jesus für sie vorbereitet hat. Was meinen wir mit den Grabtüchern, die umwickelt sind? Ich weiß nicht, wie dein Leben ausgesehen hat, bevor du Jesus kennengelernt hast. Und ich weiß noch nicht, wie dein Leben heute aussieht, aber wenn ein Mensch finanzielle Probleme hatte und der einfach eine Prägung abbekommen hat, die nicht gut war, ist es zu 99,9% so, wenn er Christ wird, ist es immer noch genauso. Wenn jemand gelernt hat, richtig schlecht zu reden über andere, und viele von uns können sich da auch bestimmt angesprochen fühlen, wenn man einfach so gelernt hat, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo Lästern ganz normal ist, wo es normal ist, einfach mal die Chance zu nutzen, wenn jemand nicht im Raum ist und schlecht über ihn zu reden, schlecht über hinter dem Rücken von anderen zu reden. Wenn man das gelernt hat, wird es nicht vorbei sein, plötzlich, wo man Jesus kennenlernt und Leben bekommen hat. Das sind wie Grabtücher, von denen man umwickelt sein muss, umwickelt ist. Wenn so eine Prägung negativ war, wird die auch in Zukunft negativ sein. Wir können das Spiel weitermachen mit Lügen, mit schlecht denken über sich selbst. Welches Bild habe ich von mir? Was sage ich über mich selbst aus? Das sind alles Punkte, die wie Grabtücher sind, wo Jesus sagt, nee, das mache nicht ich. Macht ihr ihn frei. Macht ihr ihn sauber. Führt ihr ihn in das neue Leben, was ich ihm geschenkt habe. Ich habe ihm das Potenzial gegeben, diese Welt zu verändern. Ich habe ihm das Potenzial gegeben, alles zu machen, neues Leben zu leben in Fülle. Aber macht ihr ihn frei, damit er darin leben kann. Woran merken wir, ob wir Grabtücher in uns haben? Woran merken wir, dass Grabtücher da sind? Jeder, der Bones geguckt hat, weiß, Grabtücher stinken. Grabtücher stinken, nachdem man 4 Tage tot war, es stinkt. Es stinkt unglaublich. Und jeder, der in die Nähe kommt, weiß, boah, ich will da wieder weg. Ich will nicht in der Nähe sein. Das Problem an der Sache ist, ich bin jetzt ja seit einem Jahr verheiratet, habe ich das schon am Anfang gesagt. In dem Jahr Ehe habe ich schon einiges gelernt. Zum Beispiel ist es noch so, wo der Mann ist fürs Müll runtertragen zuständig und fürs Saugen auch. Fürs Saugen haben wir einen Staubsaugerroboter, für den Müll runtertragen keine Chance. Jetzt haben wir in Wuppertal eine Wohnung im 2. Stock, Altbau, das heißt, es ist wirklich hoch, so eine Etage ist allein schon 3 Meter, glaube ich. Man muss echt lange Treppen hochlaufen und meine Aufgabe ist, Müll runterzutragen. Jetzt habe ich gleich am Anfang von den kleinen Mülleimern doppelt so große gekauft. Das heißt, ich muss nicht mehr so oft Müll runtertragen. Und dann habe ich eine Technik entwickelt, das wirklich reinzustopfen. Ich muss nicht mehr oft Müll runtertragen. Alle 4 Tage reicht. Oft muss man nicht Müll runtertragen. Aber dennoch versuche ich es bis auf den letzten Moment hinauszuzögern. Ich habe keine Lust, den Müll runterzutragen. Es ist weit zu laufen. Das ist eklig. Ich will das nicht. Und dann passiert das, dass ich es hinauszögere und dass ich nochmal den Müll nochmal reindrücke und nochmal machen wir ein paar Obstsachen oder so rein. Und es fängt schon an zu stinken. Und ich bin manchmal den ganzen Tag zu Hause und ich rieche sie überhaupt nicht. Und dann kommt meine Frau und sie guckt mich an und sagt, Dominik, was ist los? Du musst den Müll runtertragen. Was ich damit sagen möchte, Frauen und Männer sind einfach unterschiedlich in dem Bereich. Frauen haben anderen Riecher. Aber darum geht es gar nicht, sondern wenn jemand dann in den Raum reinkommt, riecht, nimmt er etwas wahr, was ich selbst vielleicht gar nicht wahrgenommen habe. Vielleicht nehme ich selbst gar nicht mehr wahr, weil ich mich an den Gestank gewöhnt habe. Vielleicht stinke ich und es ist ganz normal für mich geworden zu stinken. Und dann kommt jemand in mein Umfeld und er sagt, was ist da los? Das ist nicht in Ordnung. Hey, das sind falsche Sachen in deinem Leben, die müssen verändert werden. Und jemand von außen stellt fest, das sind Grabtücher in deinem Leben. Und so ist die Frage für dich, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, welche Grabtücher schleppst du mit dir rum? Ich glaube, dass Grabtücher, im übertragenen Sinne, dass das Problem sind, warum ganz viele Menschen auf Christen gucken und sagen, ihr seid doch gar nicht anders. Ihr erzählt uns hier was vom neuen Leben, ihr erzählt uns hier was von Erlösung, von Hoffnung, von Friede im Sturm, aber es stinkt genauso verweslich wie woanders auch. Und diese Grabtücher abzunehmen, ist nicht ein Prozess von heute auf morgen, es ist ein lebenslanger Prozess, wo wir daran arbeiten, diese Grabtücher wegzunehmen. Aber ich glaube, dass manchmal das Problem ist, dass manche Menschen denken, oh, ich bin jetzt ein Christ geworden, oh, jetzt kann ich durchstarten mit meinem Gott. Jetzt ist alles super, jetzt ist alles entspannt, jetzt ist alles einfach, ich kann durchstarten. Aber Jesus sagt, nein, jetzt fängt die richtige Arbeit an. Jetzt geht's los mit deiner Charakterveränderung. Jetzt geht's los, mir ähnlicher zu werden. Jetzt geht's los, befreit zu werden von den Grabtüchern. Ein Leben mit Jesus anzufangen, ist nicht das Ende, es ist der Anfang, wo ich Grabtücher entwickelt bekommen muss. Und ich glaube, das ist echt ein Punkt, den wir nicht alleine machen können. Das ist ein Punkt, wo wir vielleicht alleine Christ sein können. Ja, vielleicht kann jemand ganz alleine Christ sein, aber wird immer laufen wie Lazarus. Wenn jemand ohne ein Umfeld, ohne Kleingruppe, ohne Kirche, wo er regelmäßig Feedback bekommt, unterwegs ist, er wird anfangen zu stinken und denken, ich bin doch der beste Christ überhaupt. Ich bin doch so, wie alle sein sollten. Und er wird vielleicht sogar noch hochmütig oder ein falsches Bild von sich bekommen. Aber eigentlich stinkt er und merkt es nur nicht. Deswegen sagt Jesus, macht ihr ihn frei. Seid ihr gemeinsam unterwegs. Arbeitet ihr an ihm. Und das ist ein Freiheitsprozess, wo Jesus uns reinführen möchte. Ein Prozess, wo wir nicht alleine drinstecken, sondern wo Jesus sagt, als Kirche, als Gemeinschaft, seid unterwegs gemeinsam. Unterstützt euch, supportet euch. Christsein ist kein Einzelsport, Christsein ist ein Teamsport. Ein Teamsport, wo man sich unterstützt, ein Teamsport, wo man sich Feedback gibt. Ich weiß nicht, wer von euch in der Kleingruppe ist, aber für mich ist Kleingruppe das Must-to-have schlechthin. Ich könnte mir nicht ein Christsein vorstellen ohne meine Kleingruppe. Es ist so stark, ich habe zwei Kleingruppen. Eine Kleingruppe eine Woche, die andere Woche eine andere Kleingruppe. Dafür sind wir im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und das ist so stark zu sehen, wie da wirklich Leute sind, die sagen, hey Dominik, du hast vor 2 Wochen das erzählt, dass du da ein Problem hast. Wo bist du nun? Kommst du voran? Wie können wir dich unterstützen? Wie können wir dich supporten? Hey, es ist so stark und manchmal tut es auch echt weh, dann Feedback zu bekommen, wo jemand sagt, hey Dominik, du denkst ziemlich schlecht über dich. Hey, du denkst, das stinkt ein bisschen. So wie du über dich denkst, hey, du musst unbedingt neu anfangen. Hey, so wie du über andere sprichst, hey, das muss verändert werden. Und ich weiß nicht, wie du in deiner Kleingruppe unterwegs bist, aber das ist das Werkzeug, was Gott gebraucht, um uns ihm ähnlicher zu machen. Das ist das Werkzeug, wo Jesus sagt, hey, ich gebe euch das, gemeinsam unterwegs zu sein, um mir ähnlicher zu werden. Das ist nicht eine Kleinigkeit, nicht das Extra, was man irgendwo im Vertrag dazu haben kann. Das ist das Must to have, um Jesus ähnlicher zu werden. Ja, man kann Leben von Jesus nur von Jesus bekommen, aber in Freiheit geführt werden, dazu gebraucht Jesus Menschen. Dazu gebraucht Jesus seine Kirche. Ich glaube, dieser Freiheitsprozess ist auch total entscheidend, weil Jesus schenkt ein Wunder und wir freuen uns, Jesus hat es gemacht, ein Wunder, super, alles cool. Und gleichzeitig habe ich nicht viel daraus gelernt. Wenn ich aber einen Prozess erlebe, wo ich richtig zu kämpfen habe, wo ich daran arbeiten muss und mir überlegen muss, oh Mann, wie konnte mir das schon wieder passieren? Wieso habe ich schon wieder schlecht über andere Menschen geredet? Wieso feedback mir das diese Person schon zum 5. Mal? Wieso ändert sich nichts? Und ich denke darüber nach und ich merke plötzlich, oh, das sind so wie offene Türen in meinem Herzen, wo ich einfach geprägt wurde, wo ich einfach ein Denkmuster aufgebaut habe, was verändert werden muss. Und plötzlich kann ich lernen, mein Denkmuster zu verändern. Plötzlich kann ich lernen, Türen zu verschließen, wo ich Angreiffläche habe für Sünde, wo ich Angreiffläche habe, weil ich einfach falsch über mich gelernt habe zu denken. Und wenn Jesus mich so durch den Prozess hindurchführt, kann ich nicht nur lernen, ein Wunder zu erleben, nicht nur lernen, mit der Situation klarzukommen, sondern vielmehr, ich lerne, wie ich Mauern überwinden kann. Ich lerne, wie ich ihm nachjagen kann, wie ich ihm ähnlicher werden kann. Ich kann lernen, wie ich Schritte voranmachen kann. Deswegen führt uns Jesus nicht in ein Wunder, wo er sagt, jetzt bist du frei, jetzt lauf mal, sondern er sagt, und jetzt macht ihr ihn frei. Durch Prozesse hindurch möchte Jesus uns in diese Freiheit hineinführen. Ein wichtiger Punkt, den ich so noch betonen möchte, wo wir auch schon fast zum Ende kommen, ist Epheser 5, Vers 13. Da heißt es, doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das Sichtbare, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Was das meint ist, dort, wo Sachen im Dunkeln bleiben, dort, wo Sachen einfach mit mir selbst behandelt werden, nur ich weiß es und ich will es verstecken, da haben sie Macht über mein Leben. Da können sie negative Auswirkungen haben. Ab diesem Moment aber, wo ich anfange, Jesus Sachen hinzubringen, wo ich anfange, in meiner Kleingruppe, in meinem Freundeskreis, dort, wo Leute es gut mit mir meinen, Sachen zu teilen, verlieren diese Dinge Autorität und Kraft über mein Leben und ich kann anfangen, Jesus nachzufolgen. Ich kann anfangen zu überwinden, weil sie Kraft verlieren. Dort, wo Gottes Licht hinscheint, wird es an Kraft verlieren. Und endlich heißt es auch in Jakobus 5, Vers 16, da lesen wir, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Auch hier sehen wir, Jesus fordert uns auf, hey, in deiner Kleingruppe, in deinem Umfeld, wo du Personen hast, mit denen du gemeinsam Gott nachfolgst, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander und ihr werdet geheilt werden, ihr werdet durchstarten, ihr werdet es überwinden können. Ihr werdet nicht zurückgehalten werden, ihr werdet überwinden. Ihr werdet mehr als genug haben, damit ihr eure Herausforderungen überwältigen könnt. Das ist eine Zusage, die Gott uns hier gibt. Und das ist echt ein schräges Wort, glaube ich, Beichte. Ich komme aus Bayern, da ist alles sehr katholisch. da war das Wort Beichte für mich auch sehr negativ besetzt. Als Kind, ich hätte nie Lust gehabt zu beichten, obwohl ich in den ersten Jahren auch katholisch erzogen wurde. Aber das war ein Fremdwort für mich, das wollte ich nicht machen, das war ja negativ. Gleichzeitig ist aber das hier etwas, wo Jesus sagt, hey, das hat eine unglaubliche Power. Hey, wenn du mit deinem Herzen offen bist und Menschen in dein Leben hineingucken lässt und einfach sagst, wo du herausgefordert bist, hey, Menschen werden dich nicht runterdrücken, sie werden dich hochheben und ich werde sie gebrauchen, sagt Gott, damit du mehr als Überwinder sein kannst. Wie stark ist das, was uns Gott hergibt? Und das ist wie jeden Tag zu duschen. Ich meine, jeden Tag Zähne zu putzen, jeden Tag sich sauber zu machen. Genau so setze ich mich jeden Tag in meine Dusche, wo ich sage, Jesus, ich möchte von deiner Vergebung durchdrungen werden. Ich möchte das bekennen, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte es auch von Menschen bekennen und ich werde frei werden davon. Und da möchte ich echt Mut machen zu, wo gibt es Tücher, die dich umwickelt haben, wo du echt zu kämpfen mit hast und vielleicht schon jahrelang versuchst, alleine damit klarzukommen. Vielleicht schon fast aufgegeben hast, daran zu kämpfen. Jesus gibt uns einen Weg und sagt, in deiner Kirche, mit deinen Mitmenschen, mit deiner Kleingruppe, ich möchte sie gebrauchen, um dich frei zu machen. Es gibt Hoffnung, aber diese Hoffnung kostet einen Preis. Es kostet den Preis, dass ich sagen muss, ich weiß, ich schaff's nicht alleine, ich weiß, ich brauche Hilfe und ich sag Sachen, wo ich mich echt angreifbar mache, wo ich mich richtig verletzbar mache, wo ich alle Masken fallen lasse und wo ich Leute sehen, in mein Herz tief reingucken lasse. Das ist eine Sache, die echt Mut erfordert, oder? Also mir fällt das immer wieder schwer, aber dennoch weiß ich, hey, ich möchte diesen Schritt gehen, denn ich will Freiheit erleben. Ich möchte nicht stehen bleiben, wo ich bin. Ich weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und dieser Plan, der kann aufgehalten werden von den Tüchern. Die Tücher halten mich auf zu laufen, sie halten mich auf zu rennen und der Löwe kommt und mich fressen, wie das Zebra. Wie bitter wäre das denn? Aber wie stark zu wissen, ich kann mutig vorangehen und in meiner Kirche wirklich Überwinder sein, wirklich frei werden, wirklich Jesus-ähnlicher werden. Das, worüber wir heute sprechen, ist so wie das ABC des christlichen Glaubens. Es ist wie das ABC, die Basic schlechthin, wie ich Jesus nachfolgen kann. Die Basics, jage ihm nach, flieh vor der Sünde. Die Basics, werde frei von dieser Umwicklung, indem du mit Menschen zusammen unterwegs bist. Indem du den Kontakt hast, in deiner Kleingruppe von deinen Fehlern offen erzählst, sie für dich beten können, du sie unterstützt, du gleichzeitig in deiner Kleingruppe Leute unterstützt, die wiederum Jesus nachfolgen. Das ist ein Geben und Nehmen, was Jesus gebraucht, damit wir ihm ähnlicher werden können. Das ist das ABC. Und ich glaube, ganz oft sind wir so unterwegs, dass wir sagen, oh, wir wollen uns jetzt aber den wichtigen Themen zuwenden. Den wichtigen Themen, wie man, ja, was denn das siebenarmige Leuchter bedeutet, der Arm und die wichtigen, die heiligen Themen. Aber wisst ihr, ich bin Bayern-Fan und Bayern ist gerade auf dem Höhepunkt schlechthin, Bayern München. Die würden die Champions League sicherlich gewinnen, wenn die noch weitergemacht wird. Die sind auf einem richtig guten Weg. Und wisst ihr, was so Profis wie Lewandowski, wie Müller, so richtige Profis, die wie Müller Weltmeister geworden sind, wisst ihr, was die jeden Tag machen? Die stehen jeden Tag da, 3 Meter gegenüber ihrem Partner und machen dann einen Pass, einen Kurzpass, die bekommen einen Pass, die machen wieder einen Pass zurück, die bekommen nochmal einen Pass, spielen wieder zurück. Und man könnte auch meinen, hey, das könnt ihr doch schon lange, macht mal das Anspruchsvolle, schlag mal eine Flanke, übt mal schneller zu laufen, macht mal die ganz verrückten Sachen, weil die Basics könnt ihr doch schon lange. Aber die machen das jeden Tag, weil sie sagen, wenn wir in den Basics nicht richtig fit sind, werden wir verlieren. Wenn wir in den Basics nicht richtig fit sind und die nicht jeden Tag geschult werden und noch mehr ausgereift werden und die Basics nicht richtig fit werden, werden wir das Spiel verlieren. Es geht nicht darum, den extra einen Punkt noch zu erzielen, es geht darum, in den Basics erstmal richtig fit zu sein. Und das ist nicht etwas für Anfänger, das ist etwas für die Profis, um so mehr fit zu sein. Und deswegen war mir diese Botschaft also richtig wichtig. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich bin auf einem richtig guten Weg, dann möchte ich dir echt Mut machen. Christsein ist kein Einzelsport, es ist ein Teamsport, wo du einen Auftrag hast, Menschen in Freiheit zu führen. Menschen hineinzuführen in diese Freiheit, wirklich den Lauf laufen zu können, ihm nachzujagen. Das ist deine Aufgabe. Ich möchte uns einladen, zusammen alle gemeinsam mal aufzustehen und einen Moment zu nehmen, wo wir vor Gott kommen, vor Jesus kommen und in uns gehen können, in unser Herz gucken können und einfach mal überlegen können, welche Punkte gibt es, wo ich Grabtücher in meinem Leben zugelassen habe? Welche Punkte gibt es, wo ich andauernd mit Sünde zu kämpfen habe, mit Punkten zu kämpfen habe, die vielleicht nicht mal Sünde sind, aber sie haben negativen Einfluss auf mein Leben. Sie ziehen mich zurück, sie halten mich ab, ganz durchzustarten. Und ich möchte dir Mut machen, einfach die Punkte mal für dich wirklich beim Namen zu nennen. Dass du sie für dich beim Namen nennst und wirklich konkret dann so eine Entscheidung triffst und überlegst, wo könnte ich diese Sache platzieren? Mit wem könnte ich diese besprechen? Wo kann ich sie anbringen, Unterstützung einholen und wer kann mir helfen, da wirklich durchzustarten? Wer kann da für mich beten in dem Bereich? Und dass du dir zu jedem Problem, was du jetzt so findest vor dir, vor dem inneren Auge, dass du dir überall eine Lösung suchst und sagst, da will ich zu dieser Person gehen. Und umgekehrt möchte ich dir echt Mut machen, wenn du in einer Kleingruppe dabei bist, hey, deine Verantwortung ist es, Menschen in Freiheit zu führen. Und ich möchte echt Mut machen, fang an dafür zu beten. Fang an dafür zu glauben, dass dort Durchbrüche passieren werden. Das ist so stark zu sehen, dass Jesus nicht ein Wunder wirkt, sondern dass Jesus dich und mich gebrauchen möchte. Dass Jesus das Wunder durch dich wirkt. Das ist so stark zu sehen. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass du hier bist und dass wir wirklich wissen dürfen, dass du uns frei machst. Frei machst von allem, was uns zurückhält. Frei machst von jeder Sünde, die irgendwie in unserem Leben negative Einwirkungen hat. Von jeder Prägung, die negativ war für uns, von allen Denkmustern, die irgendwie da sind und wir scheinbar nichts verändern können, aber du hast uns in Freiheit geführt, du hast uns Leben gegeben und du möchtest auch das verändern, Jesus. Danke, dass es keinen Bereich in unserem Leben gibt, wo wir einfach sagen müssen, das ist halt so, sondern in jedem Bereich sagen können, Jesus, mit dir werden wir mehr als Überwinder sein. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt Mut schenkst, dass du uns zeigst, welche Punkte wir angehen können und dass du uns Mut schenkst, es wirklich anzusprechen. Und ich bete für diese Kirche hier, dass das eine Kirche ist, die frei ist von Grabtüchern, frei ist von Sachen, die sie zurückhalten, sondern mutig dir nachfolgen, Jesus. Und sehen werden, wie sie diese Stadt erreichen. Und dass sie sehen werden, wie du ihnen offene Türen dieser Stadt schenkst, in ihre Nachbarschaft, in ihre Arbeitsstellen. Dass sie sehen werden, wie von dieser Kirche hier ein Segenstrom ausgeht in dieser Stadt, Jesus. Dafür hast du die Stadt gesetzt, dafür hast du die Gemeinde gesetzt und das wirst du durch die Gemeinde bewirken. Dafür danken wir dir, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Amen.